Ja, Herr, wir beugen uns vor dir.
Reinige uns alle, reinige unsere Herzen. Wir schauen auf dich, Herr Jesus. Du bist alles und in allem, Herr. Vor allen Dingen sei jetzt in dieser Konferenz alles und in allen, Herr. Herr, wir lassen uns nicht ablenken, wir schauen auf dich, Herr. Danke dir für deine Anwesenheit und glauben dir auch, Herr, für eine Wirkung in dieser Konferenz, die dir gefällt, Herr. Dein Wille geschehe, Herr. Der Herr hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und das sagt er heute auch noch. Das Wort ändert sich nicht. Ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Oder? Habt ihr den Eindruck, das ist überholt? Das können wir jetzt mal lassen. Da gehen wir mal drüber hinweg. Ich glaube, das ist nicht nur wesentlich, sondern es ist sogar die Mitte seines Wirkens heute. Wir lieben die Bibel, wir schätzen die Bibel, die ganze Bibel, von Anfang bis Ende. Aber die Bibel berichtet über so viel. Geschichte, frohe Botschaft, Ethik, sogar Poesie ist in der Bibel. Alles ist drin, du findest alles, was du willst. Und wenn du nicht das Wesentliche erkennst, dann bist du schnell auf irgendeinem Abweg. Der Herr möge uns Gnade geben, dass wir alle Zeit die zentrale Vision von Christus und der Gemeinde vor Augen haben. Das wird uns bewahren. Das Wichtigste, wovon die Bibel spricht, ist was? Christus. Christus. Und er sagte gerade noch, und die Gemeinde. Ich würde sagen, das ist nicht weit entfernt von Christus. Das ist nämlich sein Leib. Und mein Leib gehört zu mir, wie meine ganze Persönlichkeit. Und wenn ich rede von Christus und der Gemeinde, so rede ich tatsächlich von dem Wesentlichen. Von dem Zentrum des ganzen Neuen Testamentes, von der ganzen Bibel. Dann habe ich die Hauptstraße. Und wenn ich die Hauptstraße kenne, dann verliere ich mich nicht so schnell in den Nebenstraßen. Ich habe eine grundsätzliche Orientierung. Und alles misst sich auch an Christus und der Gemeinde. So wichtig ist die Gemeinde. Lass uns wirklich das im Auge behalten. Und nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, in unserem praktischen Wandel. Alles ist mit Christus und der Gemeinde verwickelt. Dass die Gemeinde so wichtig ist, das hat schon eine lange Geschichte. Und wird noch eine lange Geschichte haben. Ich denke, wir gehen erstmal ans Ende, ja? Lesen Offenbarung 21, Vers 2. Wer es hat, der liest. Ich hab's. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Und Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron, die sprach, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen zelten, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein. Er wird bei ihnen zelten, bei ihnen wohnen. Das heißt, Gott möchte unter den Menschen wohnen. Dazu hatte sich ein Volk ausersehen. Er ist einen Mann berufen, diesen Mann zu einem großen Volk gemacht. Das große Volk ist nach Ägypten gezogen, beziehungsweise als es noch nicht so ein großes Volk war, nach Ägypten gezogen, hat sich dort vermehrt, kam zurück, ging ins gute Land, wollte ins gute Land gehen, aber bevor das geschah, hat Gott ihnen Folgendes gesagt. Lesen wir 2. Mose 25, 8 und 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das sagt er nämlich zu Mose, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Das heißt, Gott wünschte gleich von Anfang an, unter seinem Volk zu wohnen. Er wollte wohnen. Und dafür sollte Mose eine Wohnung machen. Und in dieser Wohnung, es war damals ein Zelt, nicht besonders groß, nicht besonders schön von außen, aber von innen herrlich. Vor allen Dingen, Mose machte dieses Haus genau nach den Vorschriften Gottes. Und der Erfolg war, dass Gottes Herrlichkeit eingezogen ist. Also wir haben jetzt vom 2. Mose bis Offenbarung 21 eine lange Geschichte. Dazwischen steht jetzt Esra. Und Esra, ihr wisst, die Juden hatten einen wunderbaren, der Salomo hat einen wunderbaren Tempel gebaut. Aber schon nach kurzer Zeit, nach einigen Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten, entwickelte sich Spaltung, Götzendienst im Volke, Ablenkung von dem wahren und lebendigen Gott. Und Gott ließ dieses Gebäude zerstören. Nicht nur das Gebäude, auch Jerusalem zerstören. Er war seines Volkes überdrüssig. Aber er hatte trotzdem noch einen Rest dort gelassen und er hatte einen Rest von denen, die nach Babylon entführt waren. Und zur Zeit des Kyros, aufgrund dieser Erweckung des Kyros, zogen die Juden zurück nach Jerusalem, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Es war alles von Gott so geleitet. Er wollte das so. Er lässt sein Haus nicht. Selbst wenn der Feind es zerstört, es 70 Jahre zerstört ist, der Herr will sein Haus wieder aufbauen. Und so geht es die ganze Geschichte durch. Bis etwa 40 Jahre nach dem Tod Christi das Haus gänzlich zerstört wurde. Und seitdem existiert es nicht mehr. Jesus weissagte schon zu seinen Lebzeiten, brecht dieses Haus ab und ich werde es in 3 Tagen wieder aufbauen. Das hat er getan. Er meinte zwar nicht in erster Linie dieses Gebäude, was sie bewunderten, sondern er meinte seinen eigenen Leib. Er kam auf diese Erde, um zu zeigen, wer Gott ist. Wer Gott wirklich ist, in der Wirklichkeit, nicht nur in Form eines Gesetzes, wonach die Juden lebten, sondern so ist Gott, so lebe ich als Mensch Gottes. An mir könnt ihr Gott sehen. Und dann litt er für uns und starb am Kreuz für unsere Sünde, stand auf von den Toten und wurde zum Geist, der das Leben gibt, der lebendig macht. Das ist wunderbar, eine wunderbare Geschichte, die Gott für uns und vor uns gezeigt hat. Und bevor er gekreuzigt und auferstanden war, geschah jetzt diese Geschichte, von der wir eben gerade ein paar Verse gelesen haben. Jesus führte seine Jünger nach Caesarea Philippi, das ist ganz im Norden von Israel, und war dort mit den Jüngern allein und fragte sie, was sagen die Menschen, dass ich sei? Und dann kommen so verschiedene Dinge, die die Jünger gehört haben. Ja, du seist Elia, du seist der Jeremia, du seist einer der Propheten und so weiter. Und der Herr fragt bewusst, was sagen die Menschen, dass dies Menschensohn sei? Wie sehen die Menschen denn ihn an? Sie sahen ihn schon als einen besonderen Menschen, aber jeder hatte so seine Meinung. Das ist wie heute. Über keinen Menschen gibt es so viele Meinungen wie über Jesus Christus. Und dann stellt er die Frage, ja, und was sagt ihr, dass ich sei? Was meint ihr? Ja, was meint ihr? Was sagt ihr, dass ich sei? Und jeder fühlte sich sofort angesprochen. Ja, was meine ich jetzt vom Herrn? Und Petrus war ein schneller Bruder. Der war immer sehr schnell und sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Können wir das auch sagen? Amen. Habt ihr das in einem Glaubensbekenntnis gelernt oder hat euch das Gott offenbart? Das ist die entscheidende Frage. Das geht hier wirklich um diesen Gegensatz zwischen Meinung und Offenbarung, zwischen Wissen und Offenbarung. Und diesen Gegensatz, der muss auch in uns klar sein. Wir haben eben auch diese beiden Bereiche in uns. Wir sind wiedergeboren im Geist und wir haben den Geist, um Offenbarung zu bekommen. Und natürlich haben wir immer noch unsere menschliche Meinung. Und unsere Übung ist, dem Geist zu folgen, den Geist vom Geist Offenbarung zu bekommen. Darin leben wir. Das macht auch nicht nur unser persönliches Leben aus, das macht das Gemeindeleben aus. Es macht unser ganzes Glaubensleben aus. Die Offenbarung. Natürlich, Petrus hatte hier eine grundsätzliche, große Offenbarung. Auch so eine Offenbarung muss bei uns erstmal da sein. Und sie ist da in dem Augenblick, wo ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe. Ich nehme ja niemanden in mein Leben auf, dem ich nicht vertraue. Wenn er in mein Herz kommt und die Regierung übernimmt, dem muss ich sogar noch mehr vertrauen als mir selbst. Ich wiederhole, mehr Vertrauen als mir selbst. Vertraue immer dem Herrn mehr als dir selbst, deiner eigenen Meinung. Und wie wir ihn am Anfang kennengelernt haben, so muss es auch weitergehen. Vielleicht denkt ihr, ja, wir haben Wir haben schon so viel über Christus und die Gemeinde gehört. Und wir haben wirklich viel gehört. Und ich habe auch ein bisschen darum gerungen, sollen wir diese Verse noch einmal nehmen? Wir kennen sie ja schon alle. Und doch, als ich diese Verse gelesen habe, wurden diese Verse wieder völlig neu für mich. Das ist auch das Wesen des Wortes. Das Wort ist Geist und Leben. Und wenn ich im Geist bin und lebendig bin im Geist, schließt sich auch das Wort völlig neu für mich auf. Jesus zeigt hier den Gegensatz. Und wir strecken uns aus nach göttlicher Offenbarung. Ja, wie kriege ich göttliche Offenbarung? Ich fühle ja nichts. Offenbarung können wir nicht so schnell definieren. Aber eins weiß ich. Das kam nicht von mir, das kam vom Herrn. Das ist etwas, was eintritt in mein Leben. Es ist nichts Seltenes. Es sollte zumindest nichts Seltenes sein, wenn mein Umgang mit dem Herrn lebendig, klar ist, wenn mein Herz gereinigt ist, ich zum Wort komme, dann scheint das Wort. Das ist schon Offenbarung, kleine Offenbarung. Offenbarung nach Offenbarung, daraus leben wir. Licht vom Herrn, Licht vom Wort, Licht in Gemeinschaft, die wir pflegen miteinander. Da offenbart sich der Herr. Das ist das Privileg eines jeden wiedergeborenen Christen. Das muss jeder in Anspruch nehmen. Jeder kann zum Herrn gehen und sagen, Herr, gib mir Offenbarung. Und wenn ich es nicht erkenne, öffne mir die Augen. Bitte, tu das. Wenn immer du Mangel hast, bete so. Wir hören nie auf, Offenbarung zu bekommen. Das hört nicht auf. Wenn es aufhört, dann schnell zum Herrn Buße tun. Buße tun heißt, sich zum Herrn wenden. Schnell zum Herrn. Wenn du sagst, oh, ich habe jetzt schon ein halbes Jahr keine Offenbarung mehr gehabt. Was? Ein halbes Jahr keine Offenbarung? Das gibt's doch nicht. Das darf es nicht geben. Der Herr ist da. Ich habe einen wiedergeborenen Geist. Irgendwas blockiert. Ich muss mich wenden zum Herrn. Buße tun, Herr Jesus. Herr Jesus, zeig dich mir. Gib mir wieder neu. Dein Sprechen, dein Offenbaren. Bete. Nimm auch noch zwei Geschwister mit. Betet. Es gibt die Offenbarung. Der Herr ist nicht so zurückhaltend. Er offenbart sich gerne. Wirklich. Gott offenbart sich gerne. Warum sind wir so träge, diese Offenbarung zu verlangen, zu erwarten? Der Herr ist wunderbar. Und darum will ich viel Offenbarung. Weißt du, wenn wir nicht diese subjektive Erfahrung der Offenbarung haben, irgendwann fallen uns andere Dinge mehr als der Herr. Ich brauche immer wieder neu den Kontakt mit dem Herrn. Es muss so bestimmend sein in meinem Leben. Denk doch nur, es ist der Gott Himmels und der Erden.
Es ist der Retter Gott. Und du hast eine kleine Erfahrung von ihm. Da muss man doch jauchzen. Denk nicht, ah ja, ich warte, bis der große Prediger kommt und dann werde ich wieder im Geist sein. So geht der Herr nicht voran. Der Herr will dich und deinen Geist, dass dein Geist erweckt wird. Und wenn du dich immer nur auf große Prediger verlässt, du wirst nie im Leben wachsen. Du brauchst dann immer irgendjemanden, der dich wieder erweckt. Ja, das ist ein erwecklicher Prediger. Zum Glück haben wir nicht so viele erweckliche Prediger. Wir haben, lob den Herrn. Aber wir haben einen Geist, der erweckbar ist. Und einen Geist, den wir benutzen. Ein Geist, mit dem wir den Herrn berühren. Ein Geist, in dem wir Offenbarung bekommen. Geschwister, und jede Offenbarung führt bei uns zu einer Auswirkung im Leben. Jede Offenbarung. Darum ist es so wichtig. Wenn der Paulus schreibt, dass wir umgewandelt werden in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von dem Herrn Geist, dann schreibt er davor, wenn immer das Herz sich wendet zum Herrn. Wenn immer das Herz sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Und der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18. Und wir alle, Geschwister, das betrifft jeden von uns, das ist eine Verheißung. Wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild. Das will doch der Herr. Er will uns alle umwandeln in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als von dem Herrn Geist. Und so leben wir auch im Herrn. Weißt du, worüber ich die größten und die meisten Offenbarungen habe? Über mich selbst. Das ist immer eine Korrektur. Aber wenn ich sowas merke, ich lese etwas, oh, dann geht ein Ruck durch mein Inneres und dann folge ich dem Herrn. Sofort nach Möglichkeit. Wenn der Herr leitet, gehorche dem Herrn. Wenn ich was lese, gehorche ich dem Wort. Ich nehme es ernst, es ist Gottes Wort. Und was mich da anspricht, das darf ich nicht so einfach übergehen. Da muss ich dran arbeiten. Wenn der Herr zu mir etwas in der Versammlung gesagt hat, ich schreibe mir alles auf und wo ich besonders berührt bin, dann mache ich noch ein Kreuz hin. Da muss ich noch weiter arbeiten. Und wenn der Herr sieht, dass unser Herz ernsthaft ist, wird er uns auch Offenbarung geben. Und weitere Offenbarung. Und wenn wir so locker damit umgehen, mit dem Wort des Herrn, mit der Gemeinde und so, und tun unser Ding und, ach ja, wenn ich noch Zeit habe, dann lese ich mal was. Da wird nicht so viel draus. Aber das Wort ernst nehmen, dran arbeiten, zum Herrn kommen, Gemeinschaft suchen mit anderen Geschwistern. Denn wo zwei oder drei die sind, da ist der Herr noch besonders mitten unter uns. Er wohnt schon in mir, aber die Erfahrung zeigt, wenn wir zusammenkommen und beten und den Herrn suchen, dann ist er sehr reich. Sehr reich. Sage ich was Neues? Also der Herr hat deswegen unseren Geist erweckt. Er hat ihn schon erweckt. Wir sind wiedergeboren im Geist, Geschwister. Das ist schon ein Vorrecht. Denn nicht viele, die christlich interessiert sind, die wissen davon, dass es sowas gibt wie eine Wiedergeburt im Geist. Leider. Zu denen müssen wir erzählen. Es gibt sowas wie eine Wiedergeburt im Geist. Du musst nur den Herrn aufnehmen. Und dann weitergehen. Mit der Schrift, mit den Geschwistern. Es gibt etwas, was uns voranbringt. Wirklich. Nur immer dem Verstand zu folgen, ist wirklich keine große Sache. Bringt uns nicht weiter. Ich war ein Mensch im Verstand. Jetzt bin ich ein Mensch, der wiedergeboren ist. Und ich habe einen Geist. Und das Wichtigste in mir ist der Geist. Es ist nicht die Erde, ist nicht das Universum um mich, das ist mein Geist. Es sind nicht die Nachrichten, es ist mein Geist. Es sind nicht die ständigen Anrufe, E-Mails und so weiter, sondern es ist mein Geist. Herr Jesus Christus, erwecke unseren Geist. Ja. Es kommt also nur darauf an, dass wir unseren Geist entdecken. Auch dafür können wir den Herrn bitten, Herr, zeige mir meinen Geist, dass wir ihn bitten, dass wir den Geist benutzen. Vor kurzem bat mich jemand, der ging auf eine große Reise, betet für mich, dass der Herr mir Gnade gibt. Dann habe ich ihm gesagt, du musst nicht darum beten, dass der Herr dir Gnade gibt. Nimm einfach Gnade. Sei so frei. Und dann habe ich ihm einen Vers vorgelesen, Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Sei aktiv im Geist. Das ist alles. Das ist erweckt im Geist. Und treu sein darin. Stetig sein darin. Nicht heute mal und dann wieder ein, zwei Wochen nichts und dann wieder mal was. Das bringt nicht so viel. Ich will nicht sagen, dass es gar nichts ist, es ist auch was. Aber ich glaube, der Herr möchte uns mehr füllen mit sich selbst und mehr umwandeln mit sich selbst. Bitte den Herrn um richtigen Hunger nach dir, nach ihm. Und jetzt möchte ich weiterkommen, Herr Jesus Christus. Ja, also da sagt der Simon also und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, selig. Weißt du, ihr kennt die Seligpreisung, das heißt selig, glückselig, überglücklich seid ihr. Ja, selig bist du, Barjona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Mein Vater, der in den Himmeln ist. Der Petrus, der war noch so halb im Alten Testament. Ja, er kriegte auch Offenbarung vom Vater. Und dann sagte ihm der Herr, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich sage dir auch, du bist Petrus. Damit deutet er an, du bist auf dem guten Wege, ein Stein zu werden. Petrus heißt Stein. Du bist auf dem guten Wege, ein Stein zu sein. Es war eine Weissagung für die Zukunft. Das war aber nicht die Einsetzung von Petrus als Papst, damit darauf die Gemeinde gebaut wird. Nein, nein, das ist was ganz anderes. Dieser Felsen kann kein Mensch sein. Kein Mensch. Ich meine, das zeigt auch schon die Entwicklung der Päpste. Da braucht man gar nicht lange zu warten oder zu forschen. Das weiß heute jedes Schulkind. Aber Gott ist der Fels. Psalm 18, Vers 3. O Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich vertraue, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Mein Gott. Mein Fels. Oder Vers 32 in demselben Psalm 18. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Okay. Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Also, kein Petrus. Wenn ein Stein wäre, dann sicher nur ein Wackelstein. Aber er war nicht mal ein Stein zu dieser Zeit. Er war ja noch nicht wiedergeboren. Und darum hat ja auch der Herr den Geist verheißen. Wart noch ein Weilchen, dann kommt der Geist. Aber vorher muss der Petrus noch etwas warten und lernen. Weißt du, der Petrus hat ein gutes Herz für den Herrn und das war seine Rettung. Er blieb am Herrn, trotz vieler Fehlschläge. Wir kennen ja Petrus. Ja. Er hatte viele Offenbarungen. Die erste Offenbarung, als der Herr da am Ufer des Sees erschien, wo der Petrus gerade am Fischen war, und da hat er zum ersten Mal die Offenbarung: Da ist ein wunderbarer Mensch, dem will ich nachfolgen. Er verließ dann alles und ist ihm nachgefolgt. Und etwas später, nicht wahr, dann hat der Herr eine etwas anstößige, für andere anstößige Predigt gehalten, und dann sagte der Herr zu den Jüngern: Na, wollt ihr nicht auch weggehen? Viele Leute sind weggegangen. Nee, sowas hören wir uns nicht mehr an. Und dann sagte der Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da hat er auch was geschmeckt und gesehen, hat es gleich ausgesprochen. Und dann, aber immer wieder musste er auch vom Herrn zurechtgewiesen werden. Ja, er war sehr schnell, auch in seinem Selbst, und der hat ihn immer wieder zurechtgebracht, bis zum Schluss. Von seinem Verrat wissen wir ja auch, nicht? Und anschließend kommt der Herr wieder und nimmt ihn sich vor und sagt: Liebst du mich? Petrus sagt: Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, liebst du mich? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Dreimal fragt er ihn, dreimal gibt er ihm die Antwort. Ja, das war nach der Auferstehung. Da hatte er schon den Geist bekommen. Und trotzdem ist er nochmal vom Herrn zurechtgewiesen worden. Gleich an dieser Stelle. Kaum hat er dem Herrn seine Liebe bezeugt, dann sieht er den Johannes, der wirklich den Herrn lieb hatte, und fragt dann den Herrn Jesus: Was ist eigentlich mit dem da? Ich habe dir gerade meine Liebe bezeugt, aber irgendwo habe ich den Eindruck, der liebt dich auch. Und dann sagt der Herr ihm: Was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Was immer es für Probleme gibt, folge du mir nach. Guck nicht auf andere, vergleiche dich nicht mit anderen, erhebe keine anderen, folge du mir nach. Das ist ein Grundprinzip. Lass uns das auch hören vom Herrn. Folge du mir nach. Wenn du Schwierigkeiten hast, geh zum Herrn. Wenn du nicht weißt, was rechts und links ist, wo dir der Kopf steht, geh zum Herrn. Der Herr ist da für dich. Der Herr steht alle Zeit ein für dich. Herr Jesus Christus. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist der Unterschied. Und diesen Unterschied wollen wir auch. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und diesen Vers wollen wir jetzt nochmal ganz besonders genau betrachten. Wir haben gerade gehört, der Felsen, dieser Fels, den der Herr hier meint, ist nicht Petrus. Sondern das ist er selbst, Gott in Christus auf dieser Erde. Aber nicht nur Christus auf dieser Erde, heute können wir noch mehr sehen. Es ist auch die Offenbarung über Christus. Das ist ein Fels. Ich sage dir, je mehr wir den Herrn berühren, desto mehr Felssubstanz bekommen wir, Steinsubstanz. Fels und Stein haben dieselbe Substanz. Und dann werden wir mehr und mehr umgewandelt in sein Bild. Und was noch? Petrus macht es richtig, er spricht die Offenbarung aus. Er spricht es aus. Es ist wichtig, Offenbarung auszusprechen. Wenn ich weiß, es ist vom Herrn, spreche ich es aus. Bin ich nicht ganz sicher, aber es könnte sein, es ist vom Herrn, spreche ich es aus. Die Geschwister werden es schon ausbalancieren, kein Problem. Ich lag schon oft daneben, aber ich habe auch viel gelernt. Wir sprechen aus und ich sehe auch am Leib, wie die Reaktion ist. Ich meine den Leib Christi, ich meine die Gemeinde. Darum sagt auch Paulus, ja, dieses Offenbarung aussprechen ist Weissagen. Weissagen baut die Gemeinde auf. Ihr könnt das mindestens dreimal in 1. Korinther 14 lesen. Wer weissagt, baut die Gemeinde auf. Paulus erwähnt mehrere Sachen, die die Gemeinde nicht aufbauen. Aber Weissagen baut die Gemeinde auf. Es geht nicht nur um Reden, dass wir Zeugnis geben in der Gemeinde, sondern dass wir etwas sprechen vom Herrn her. Aber ich bin überzeugt, wenn wir mit dem Wort reichlich umgehen und reichlich Gemeinschaft haben, dann kommt auch sehr viel in der Versammlung heraus. Das baut die Gemeinde auf. Und dann das Wort werde ich. Erst einmal das Wort werde heißt auch will. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt der Herr. Jetzt ist die Frage an uns, willst du auch? Willst du auch? Eigentlich hat kein Christ die Wahl. Wir sind alle geschaffen als lebendige Steine zum Aufbau seines Hauses. Nach 1. Petrus 2 sind wir alle lebendige Steine. Und zunächst unser irdisches Leben, bevor wir gerettet waren, hatte keinen Sinn. Zumindest muss ich das von mir sagen. Ich habe keinen wirklichen Sinn in meinem Leben gesehen und habe ihn gesucht. Dadurch bin ich auch zum Herrn gekommen. Und dann hatte mein Leben einen Sinn. Aber mein Leben als Christ war zugegebenermaßen 10 Jahre ziemlich armselig. Immer suchend und nie zufrieden. Dann kam ich in die Gemeinde und dann fand ich den Sinn meines Christseins. Das stimmt mit der Schrift überein. Ich bin nicht geschaffen für ein Einzelchrist-Dasein. Ich bin geschaffen für die Gemeinde. Das muss mir bewusst sein. Ich bin geschaffen für die Gemeinde. Auch nicht nur einfach da zu sein, sondern mitzubauen an seinem Haus. Ich lobe den Herrn. So viele sind hier zusammen. Ich bin überzeugt, ihr alle seid entschieden, mitzubauen an seinem Haus. Aber weißt du, manchmal denke ich, der Herr muss uns wieder neu Licht geben. Neues Licht geben über seinen Willen, über seinen Vorsatz. Ich will meine Gemeinde bauen. Und er schaut herum, wer will mitbauen? Denn ohne Menschen kann der Herr nicht bauen. Natürlich, die Menschen können ohne ihn auch nicht bauen. Er sagt nicht umsonst, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Das heißt, du baust mit, aber in enger Beziehung zu ihm, dass du mit ihm seine Gemeinde baust. Wir loben den Herrn. Das ist möglich. Und dafür sind wir da, den Herrn seine Gemeinde bauen zu lassen. Und wir mit ihm. Und dann sagt er, meine Gemeinde. Es gibt 1000 Gemeinden heute. Der Name Gemeinde ist nicht geschützt. Jeder nennt sich Gemeinde. Wie auch immer diese Gruppe von Christen entstanden ist. Aber der Herr will seine Gemeinde bauen. Seine Gemeinde. Das heißt, nicht nur, dass sie von ihm gebaut wird, nicht nur, dass sie von ihm geleitet wird, sondern sie hat auch sein Wesen. Seine Gemeinde ist sein Leib. Du kannst auch anders übersetzen oder nicht übersetzen, sondern sagen, ich will meinen Leib bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Wollen wir mitbauen? Okay, dann sag's dem Herrn. Ich will mit dir bauen. Ich will nicht außerhalb von dir bauen. Lass alles durch dich geschehen. Und das sieht dann auch sehr praktisch aus. Geht hinein bis in unseren Alltag, Berufsleben, Familienleben. Lass den Herrn dich verändern zum Aufbau seiner Gemeinde. Er macht das. Er braucht nur willige Menschen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und jetzt kommt etwas, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es kommen sofort die Pforten der Hölle, treten auf. Plötzlich öffnen sich die Pforten. Kaum hast du dich entschieden, ich will ganz für den Herrn und die Gemeinde sein, da öffnet sich schon der Hades, das Totenreich und plötzlich kommen die Schwierigkeiten. Kommt immer gleichzeitig oder kurze nacheinander oder zuerst kommen die Pforten der Hölle und dann baut der Herr die Gemeinde auf. Aber es ist immer irgendwie, kommt das zusammen. Es soll nichts Ungewöhnliches sein für uns, dass wir Angriffe erfahren, dass wir Enttäuschung erfahren, dass Geschwister uns enttäuschen. Was sollen wir dazu sagen? Nur so viel. Sie werden die Gemeinde nicht überwältigen. Was der Herr gebaut hat, werden sie nicht überwältigen. Ich muss mich nur darum kümmern, am Herrn zu bleiben. Einmal sagte mir ein Bruder, wir hatten auch Schwierigkeiten. Und dann sagte er, in solchen Fällen mache ich nur eins, hin zum Herrn. Hin zum Herrn. Der Herr ist die Antwort für alle Fragen. Wir dürfen nicht so oberflächlich und schnell unsere Meinung bilden. Meinung bilden. Lieber den Herrn fragen. Der Herr gibt gerne Offenbarung. Ich will dir die Schlüssel zum Reich der Himmel geben, sagt er jetzt. Und was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll in den Himmeln gelöst sein. Er gibt also dem Petrus Vollmacht. Denn Vollmacht braucht man zum Aufbau der Gemeinde. Und das Binden und Lösen ist schon eine wichtige Sache der Ausübung der Autorität der Gemeinde. Und wir sollen es auch tun. Nicht denken, das war damals, das brauchen wir heute nicht mehr. Der Herr gibt uns eine ganze Waffenrüstung für diesen Kampf. Und es muss auch gebunden und gelöst werden. Steht nicht umsonst in der Schrift. Gleich, nachdem der Herr das gesagt hat, nicht gleich, aber ein paar Jahre danach, was war da? Dann entstand die Gemeinde in Jerusalem. Nach seinem Tod, seinem Auferstehen, nachdem er den Geist in die Jünger hineingeblasen hat und die Jünger auch mit dem Geist bedeckt hat, mit aller Vollmacht, plötzlich war die Gemeinde da. Innerhalb weniger Tage entstand die Gemeinde. Eine große Gemeinde. Eine herrliche Gemeinde. Ich will dann einfach noch mal kurz vorlesen, wie die Gemeinde des Herrn aussah. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 41. Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Ist das nicht wunderbar? Das ist eine Gemeinde. Und es kam über jede Seele Furcht. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, blieben beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und so weiter. Und täglich und stets waren sie einmütig im Tempel und brachen von Haus zu Haus das Brot, nahmen ihre Speise mit Freude und Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk und der Herr fügte die zusammen, die täglich gerettet wurden. Das ist die Gemeinde, die Gott gebaut hat, die der Herr gebaut hat. Und in Kapitel 4, Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern ihm gehöre, sondern es war ihnen allen alles gemeinsam. Also da merkst du, da füllt der Herr die Gemeinde. Herr Jesus, wenn du solche Verse liest, betest du dann nicht, Herr, bau mit uns deine Gemeinde? Ja, dann möchte ich doch auch. Möchten wir doch auch. Aber dann müssen wir auch, was weiß ich, mal diesen Termin aufgeben, mal jenen Termin, den wir uns so schön geplant haben und zusammenkommen und beten. Ohne Gebet, ohne Gemeinschaft des Geistes, ohne das Wort geht es nicht. Füll dich mit dem, was der Herr dir gibt. Das ist ja nichts Neues für uns, dass wir uns füllen lassen mit dem Herrn. O Herr, wecke uns alle auf. Baue deine Gemeinde mit uns. Es ist nichts Selbstverständliches. Der Herr ist wunderbar heute in uns. Und dass der Herr baut, das zeigt, und bauen will, das zeigt, es ist nicht eine Sache in erster Linie im Himmel, sondern es ist eine Sache sehr praktisch auf der Erde. Der Herr möchte an jedem Ort seine Gemeinde bauen. Aber mit sich selbst. Er ist das Baumaterial. Er ist die Substanz. Er ist die Beziehung der Geschwister untereinander. Er ist alles in der Gemeinde. Ich weiß, es sind viele Dinge, die gehen schon einfach routinemäßig immer so, wie es schon seit 10 Jahren war, seit 20 Jahren war. Und manche sagen, jetzt müssen wir es mal ganz anders machen. Mach's anders, aber mit dem Herrn. Der Herr macht es schon anders. Such den Herrn von ganzem Herzen. Und der Herr macht dich anders und du machst es dann auch anders. Möglicherweise ist es dasselbe, was du immer gemacht hast, aber es ist anders. Wir machen uns Gottes Anliegen zu unserem Anliegen. Herr, du willst deine Gemeinde bauen? Ich will auch deine Gemeinde bauen. Ich will mit dir deine Gemeinde bauen. Und jetzt kommen noch ein paar Dinge, die ich auch noch erwähnen muss. Und zwar das, was die Nachfolge im Herrn betrifft. Viele Leute separieren Nachfolge von Gemeinde. Diese Verse hier von Matthäus 16, 13 bis 26, sie gehören zusammen. Da ist kein Absatz dazwischen. Mit anderen Worten, jetzt spricht der Herr von Nachfolge und sagt damit nichts anderes als, wir sollen ihm im Leib nachfolgen. Im Leib. Und im Leib entscheidet sich vieles. Im Leib wird viel gesehen, was die Gemeinde auf der Erde noch für Aufgaben hat. Aber wenn jemand sagt von vornherein, also Gemeinde ist für mich kein Thema, ich bin hier für dieses Werk, oder ich bin für diesen Mann, oder ich bin für diese Gabe, dann ist er abgelenkt. Abgelenkt wie viele. Es geht um Christus und seine Gemeinde. Das müssen wir sehen. Das ist der Herzenswunsch Gottes. Es ist die Braut, die auch am Ende dastehen soll. Was wir hier auf der Erde bauen, wird im Himmel gebaut. Natürlich, wir sollen das, was im Himmel ist, auch auf der Erde bauen. Aber denke, nicht irgendeines Tages kommt der Herr und dann gibt's zweimal in die Hände geklatscht und dann sind alle Christen wunderbar vereint. So wird's nicht sein. Das Wort des Herrn steht heute zum Gehorsam jedem Christen zur Verfügung. Und heute will der Herr seine Gemeinde bauen. Nicht erst, wenn er wiederkommt. Und die Herrlichkeit ist, dass er heute freiwillige Menschen findet, die sich hingeben zum Aufbau seiner Gemeinde, ihm nachzufolgen. Und ihm nachzufolgen heißt, auf seine Stimme zu hören und ihm gehorchen. Okay, lass uns jetzt noch schnell diese Verse lesen. Von Vers 21 bis 26. Können wir das noch gemeinsam lesen? Von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Und Petrus nahm ihn beiseite, begann ihm Vorhaltungen zu machen und sagte, Gott sei dir barmherzig, Herr, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Seelenleben einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld für sein Seelenleben geben? Bis dahin. Ja, nach dieser Offenbarung und der weiteren Offenbarung des Petrus und der weiteren Offenbarung des Herrn, er will seine Gemeinde bauen, erzählt er den Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen muss und von den hohen Priestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden muss und am dritten Tag auferstehen wird. Petrus hört dies, ist ganz erschreckt. Das widerspricht seiner Vorstellung von seinem Messias, von dem Sohn Gottes. Er hat ja gerade gesagt, ja, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was er jetzt sagt, das ist nicht Offenbarung. Was er jetzt sagt, er nahm ihn beiseite. Ja, der Feind macht das immer so. Er nimmt dich beiseite. Ganz allein mal. Komm, lass uns mal gemeinsam miteinander reden. Ja. Der Petrus hat ein richtiges Herz für den Herrn. Er meint es ehrlich. Er ist echt. Er ist wirklich echt. In all seinem Empfinden. und sagt dem Herrn: Gott, sei dir barmherzig, Herr. Das war seine ehrliche Meinung. Aber seine ehrliche Meinung, und ich glaube, alle Jünger haben diese Meinung auch gehabt. Und Petrus hat es nicht vor den Jüngern gesagt, er hat es ihm persönlich gesagt. Diese echte Herzenshaltung, Mitleid, wird vom Herrn sehr harsch beantwortet. Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Ich meinte es doch ehrlich mit dir. Aber der Herr hatte gar keine Barmherzigkeit mit ihm. Gar keine Freundlichkeit. Er hat ihn sehr schroff behandelt. So schroff, dass das sicher ein klarer Eindruck für alle Zeit für Petrus war. Meine Meinung ist Satan. Und gerade Seelenleben, Meinung, Gefühl, Wille, das Seelenleben kann mit Satan eine ganz explosive Mischung geben. Passt nur auf euch selbst, dass hier nicht das Seelenleben herauskommt, die Meinung herauskommt, anstatt das, was der Herr gegeben hat. Unsere Beziehungen im Gemeindeleben sind sehr, sehr vielfältig. Und es werden auch viele Meinungen geäußert, wenn praktische Dinge erledigt werden, wie jetzt gerade vor der Konferenz, nicht wahr? Viele Meinungen und manche Dienste, die überschneiden sich auch ein bisschen. Und da gibt es schon richtig Konfliktpunkte. Aber wie reagiere ich in diesen Konfliktpunkten? Beharre ich auf meine Meinung? Nehme ich alle möglichen Argumente her, um meine Meinung noch durchzusetzen? Und wenn ich gut im Argumentieren bin, dann bin ich immer oben. Das ist nicht der Weg des Herrn. Es ist dann gut, einfach mal stille zu sein, innezuhalten und zu gucken, wie der Herr reagiert. Ist das jetzt so wichtig? Muss ich jetzt da auf meinem Recht beharren? Der Herr ist wunderbar. Wir wollen nicht, dass der Feind und das Seelenleben herrschen. Wir wollen, dass der Geist herrscht. Aber es ist wirklich, jede Situation ist anders und auch immer wieder neu interessant. Interessant insofern, als wir uns ganz neu dem Herrn wieder zuwenden können. Lob den Herrn. Ja, wir bauen mit dem Herrn zusammen, Geschwister. Das waren die Hindernisse beim Aufbau, sind das Seelenleben. Denkt daran. Und ich meine nicht, dass wir keine Meinung mehr haben dürfen und so weiter. Wir tun immer nur alle dasselbe oder was einer sagt, das tun wir. Das meine ich nicht. Nein, wir müssen alle zum Herrn kommen in irgendeiner Form. Aber ich wollte nur sagen, das ist das, was das Gemeindeleben hindert. Und wir wollen ja ein herrliches Gemeindeleben haben und nicht nur eins, was so gerade überlebt. Wir wollen, dass der Herr etwas zum Ausstellen hat. Wir haben Gottes Anliegen zu unserem Anliegen gemacht. Der Herr will eine herrliche Gemeinde bauen, ohne Flecken, ohne Runzeln. Was natürlich auch noch dazu kommt, Sünde ist ein klares Mittel, wo der Feind arbeitet. Der Feind arbeitet auch viel mit Sünde. Wir müssen auf unser Gewissen achten. Lass uns nicht verführt werden. Der Herr stärke uns in jedem guten Wort und Werk und bewahre unser Herz und Sinne in sich. Wir sind nicht dazu berufen, immer nur unsere Meinung durchzusetzen, sondern wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und wir sind in die Gemeinschaft miteinander berufen. Das ist der Weg und das ist der Ort und die Zeit, wo der Herr an uns arbeitet, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Gemeinschaft pflegen. Und das müssen wir reichlich tun. Wir geben dem Herrn viel Gelegenheit, an unseren Herzen zu arbeiten. Unsere Gemeinschaft, sagt der Johannes in seinem ersten Brief, unsere Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor im Aufbau der Gemeinde. 1. Johannes 1, Vers 3, hier jetzt ist nur noch das vor, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist unsere Gemeinschaft. Und im Philipper sagt der Paulus auch wunderbare Worte, Philipper 2, Vers 1. Gibt es nun irgendeine Ermutigung in Christus? Irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn, die wir haben, wenn wir zusammenkommen, ja? Eine Gemeinschaft des Geistes. Irgend herzliches Empfinden und Barmherzigkeit, so macht meine Freude völlig und denkt dasselbe. Habt dieselbe Liebe, seid verbunden in der Seele und denkt das eine. Tut nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und es sehe nicht jeder auf das Seine, sondern jeder sehe auch auf das der anderen. Lobt den Herrn. Der Herr wird das Gemeindeleben segnen, wenn er Menschen findet, die sich ihm dafür geben. Weißt du, wir haben vor 47 Jahren das Gemeindeleben begonnen. Es war kein großer Prediger, der uns da beeindruckt hätte. Im Gegenteil, das hat uns eher abgestoßen, weil wir auch irgendwo auf das Wort nicht vorbereitet waren. Aber was wir gesehen haben, war die Herrlichkeit in der Gemeinde. Das hat uns überzeugt. Und der Wandel der Geschwister. Da sagten wir, wenn der Herr das tun kann dort, dann kann er das auch tun bei uns. Und wir haben uns gegeben. Und wir haben nicht viel getan, wir haben nicht viel gearbeitet, aber viel im Wort gelesen, viel gebetet, gelobt, den Herrn angerufen. Und der Herr hat gebaut, der hat hinzugefügt. Lobt den Herrn. Ich glaube, der Weg ist heute nicht anders als damals. Menschen müssen die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und ich denke, es muss auch wieder ein neues Aufwachen geben bei uns. Wir sind vielleicht schon solche, die sehr viel wissen, aber das Wissen muss auch wieder neu fangen bei uns. Es darf eben nicht im Wissen bleiben. Ja. Ich habe gerade von jemandem gehört, dass ja, ein Lehrer, er lehrt wunderbar, aber sein Wandel ist genau anders. Ist genau das Gegenteil. Das ist oft so, das ist menschlich. Das ist menschlich. Deswegen müssen wir gucken, dass der Herr das, was er uns sagt, auch in uns erfüllt. Und da gehen wir ernsthaft mit dem Herrn um und ernst mit seinem Wort. Der Herr will seine Gemeinde bauen und wir wollen ja mitbauen.